Ja, wir befinden uns ja in der Predigtreihe der Offenbarung mit kleinen Unterbrechungen zwischendurch. Und auch heute werden wir fortfahren mit Kapitel 11. Wir wissen, dass Kapitel 10 und 11 sich einmal ausklingt aus dieser 7er-Reihe der Posaunen. Und zwar befinden wir uns jetzt zwischen der 6. und 7. Posaune, beziehungsweise wir befinden uns noch in der 6. Posaune. Und wo jetzt in diesen ersten Posaunen die ganzen Gerichte so dargelegt werden, die über die Menschen kommen, weil sie gegen Gott rebellieren und gegen sein Zeugnis, stellt sich natürlich dann den Christen, die diesen Brief bekommen und lesen, die Frage, was ist dann mit der Gemeinde? Was geschieht in dieser Zeit mit der Gemeinde? Und die haben schon die erste Antwort bekommen, jetzt letztes Mal, wo wir Kapitel 10 ausgelegt bekommen haben, und ich fand es eben auch sehr hilfreich, das einmal so vor Augen geführt zu bekommen in diesen Bildern, was unser Auftrag ist und dass dieser Auftrag eben von dem König der Könige ausgeht. Ihr könnt euch vielleicht erinnern an diese eine Buchrolle oder an dieses eine Büchlein, das geöffnet war, weil die Siegel schon gebrochen wurden und dieses Büchlein sollte jetzt von Johannes gegessen werden. Wir befinden uns ja in dieser bildlichen Sprache, wo vieles einfach sehr abstrakt ist, aber in allen Bildern ein tieferer Sinn, eine Erklärung liegt. Johannes, der nimmt dieses Büchlein, isst es. Und wie ihm angekündigt wurde, ist es zunächst einmal, ja, schmeckt ganz lecker, so zergeht gut auf der Zunge, aber wo es runterschluckt, dann merkt er, dass es im Magen grummelt. Und uns wurde ja dann eben auch erklärt, die Bedeutung, nämlich, dass die Botschaft Gottes, das Evangelium, das Zeugnis Gottes, ist etwas Gutes. Aber für diejenigen, die es ablehnen, bewirkt es Gericht und Verderben. Und für diejenigen, die eben diese Botschaft weiterbringen, ist es eine Last. Ich möchte das mal einfach an einem Beispiel klar machen, das der ein und der andere kennt. Wenn ihr einen leiblichen Bruder, eine Schwester habt, in meinem Fall ist es so, ich habe leibliche Geschwister, die nicht den Weg mit Gott gehen, die ihr Leben nicht Gott anvertraut haben, die christlich erzogen worden sind, aber sie sagen, nein, danke. Sie wollen der Botschaft des Evangeliums keinen Raum geben, ihr Leben nicht Gott anvertrauen. Und jetzt zu wissen, dass das Gericht Gottes sie, wenn sie nicht umkehren, treffen wird und der ewige Tod, dann zieht es einem im Magen zusammen, nicht wahr? Und das ist hier die Bedeutung. Und heute kommen wir zu Kapitel 11 und bevor ich damit durchstarte, lass uns noch einmal aufstehen zum Gebet. Vater, du hast ein wunderbares Wort. Dein Wort ist Leben, dein Wort ist Kraft, dein Wort ist Wahrheit. Und du willst uns durch diese bilderreiche Sprache, die du Johannes in Visionen gegeben hast, facettenreich einfach aufdecken und offenbaren, was du mit deiner Gemeinde vorhast und was mit den übrigen geschieht, die deine Feinde sind, die sich gegen dich stellen, dem Götzendienst verharren, die die Gemeinde verfolgen. Ich will dich bitten, Herr, dass du mir Weisheit schenkst, es in rechter Weise zu erklären und dass unser Herzen öffnest für dein Wort, dass wir dadurch ermutigt und getröstet werden und auch, wenn nötig, korrigiert. Danke, Herr, dass du da bist. Danke dir für deinen Geist, für dein Wort. Amen. Lass uns Offenbarung 11 aufschlagen und wir lesen die ersten 6 Verse erst, damit wir uns einen Überblick verschaffen und dann gehen wir in 2er Schritten vor, also immer mit 2 Versen. Und es wurde mir ein Rohr gleich einem Stab gegeben und gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die, welche darin anbeten. Und den Hof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Nationen gegeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate. Und ich werde meinen zwei Zeugen Vollmacht geben und sie werden 1260 Tage weissagen mit Sacktuch bekleidet. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn jemand ihnen schaden will, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen schaden will, muss er ebenso getötet werden. Diese haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle. Und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel »Die Pforte der Hölle können die Gemeinde und ihr Zeugnis nicht überwältigen, bis ihr Auftrag erfüllt ist.« Und habe dazu zu diesem Abschnitt zwei Punkte. Der erste Punkt, geschunden und doch geschützt. So, nachdem wir in Kapitel 10 klargestellt bekommen haben, dass Johannes stellvertretend für die Gemeinde Jesu den Auftrag bekommt, Gottes Gericht der Welt zu verkündigen, sehen wir in Kapitel 11, wie es der Gemeinde in dieser Zeit des Zeugnisses ergeht und welchen Ausgang es auch hat. In Vers 1 wird die Gemeinde nochmals an die Verheißung in Kapitel 7 erinnert, wo die 144.000, die die unzählbare Schar der Erwählten kennzeichnet, zum Schutz vor dem Verderben an ihren Stirnen versiegelt werden, allerdings in einem anderen Bild, das noch mehr Details offenbart. Also wir haben ja schon Kapitel 7 dort diesen Hinweis, dass die Erwählten durch die Versiegelung geschützt sind vor den Angriffen des Feindes in Bezug auf ihr Seelenheil. Das heißt, der Feind, die Feinde, also der Satan und seine Engel, die Dämonen, können Kinder Gottes nicht aus Gottes Hand reißen. Wir haben aber auch in der Betrachtung der vorigen Kapitel ganz klar sehen können und müssen, dass das aber nicht heißt, dass wir als Christen vor jeglichem Leid geschützt werden. Das heißt, das geistliche Leben ist von Gott geschützt, aber leiblich ist es wohl möglich, dass man uns zusetzt, dass wir verfolgt werden, ja sogar getötet werden, um des Namens Jesu willen. Jetzt bekommt Johannes den Auftrag, den Tempel mit dem Altar und die darin anbeten, auszumessen. Dieses Bild war den Christen damals nicht ganz neu. Es taucht nicht zum ersten Mal in der Offenbarung auf, sondern es verweist auf den Propheten Hesekiel, wo in den Kapitel 40 bis 48, also in 8 Kapiteln, beschrieben wird, wie der zukünftige, endzeitliche Tempel Gottes ausgemessen wird, mit ganz genauen Maßangaben. Nun kommt natürlich die Frage auf, was hat es mit diesem Tempel auf sich, der von der Beschreibung her alle früheren Tempel und Tempeldienste übertrifft? Und hier gibt es tatsächlich eben auch viele Erklärungen für oder viele Ansichten drüber. Und ich möchte mich einfach der Ansicht hier anschließen, die meines Erachtens sich am meisten einfach mit dem ganzen Kontext der Schrift deckt. Wer davon ausgeht, dass Gott vor dem Endgericht nochmals einen irdischen Tempel nach den Maßen aus Hesekiel errichten lassen wird, das ist eben die Ansicht vieler, dass es sozusagen bevor Jesus wiederkommt zum Gericht noch einmal einen Tempel geben wird, der von Gott gewollt ist und aufgebaut wird, muss dann auch in Hesekiel ebenfalls beschriebene Tieropfer zur Sühnung der Sünden einbeziehen, weil sie dort eben auch eindeutig beschrieben werden. Das würde aber bedeuten, dass das ein für allmal gültige Opfer Jesu, wie das in Hebräer 10 beschrieben wird, die Gültigkeit verliert und somit die Botschaft des Evangeliums hinfällig wird. Das ist der Knackpunkt bei der Sichtweise dass hier Hesekiel wörtlich zu nehmen ist, dass quasi noch ein Tempel gebaut wird, wenn das der Fall ist, und dort wieder Opfer gebracht werden, die zur Sühnung der Sünde gebracht werden, dann ist das einzig und alleingültige Opfer Jesu hinfällig. Und von daher muss es eben abgelehnt werden. An der Stelle muss ich das deutlich sagen. Was aber beschreibt jetzt diese Vision in Hesekiel und hier auch in der Offenbarung? Das Neue Testament gibt tatsächlich einige Antworten. Und die schauen wir uns einfach jetzt zusammen an. Da nehmen wir uns einfach ein bisschen Zeit für, damit wir auch da wissen, was sagt uns die Bibel über den endzeitlichen Tempel. Lass uns zuerst mal aufschlagen, 1. Petrus 2, 5 bis 9. 1. Petrus 2, 5 bis 9. Ich habe nur einige Stellen ausgesucht. Es gibt noch eine Ecke mehr, dann müssten wir darüber eine Bibelstunde halten. Da heißt es, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott wohlangenehm durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit, für die Ungläubigen aber gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Die Rede ist hier von Christus. Und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Kurz zusammengefasst kann man hier sagen, die Gemeinde Jesu stellt den Tempel und die Priester dar. Hier in Petrus wird uns das allgemeine Priestertum erklärt, was zu der früheren Zeit nicht so war. Nicht? Früher waren die Priester, das waren diejenigen, die im Tempel dienen durften. Das Volk stand draußen und hat gewartet, bis die Priester ihren Dienst stellvertretend für sie vollzogen haben. Wir sehen, mit dem Kommen Jesu und mit dem Opfertod Jesu und mit der Gründung der Gemeinde Jesu sind diejenigen, die an ihn glauben, zu Königen und Priestern erwählt. Das heißt, wir dürfen jetzt als Priester im Tempel Gottes dienen. Christus ist der Eckstein. Für uns heute nicht mehr so verständlich, Eckstein. Der sieht so aus wie die anderen Steine eben auch. Damals, in der früheren Zeit nicht. Die meisten Steine waren so unbehauen und wurden einfach aufeinander geschichtet. Aber in den Ecken hat man einen rechteckig behauenen Stein genommen, den man dann ausgerichtet hat und der quasi diesen unbehauenen Stein den Halt gegeben hat und die Form gegeben hat. Wenn wir das jetzt dieses Bild jetzt nehmen auf Christus. Christus ist derjenige, der dem Bau Halt und Form gibt. Das finden wir nämlich auch in 1. Korinther 3, 11. Da ist es nicht der Eckstein, Christus, sondern da wird Christus als das Fundament bezeichnet. Also alles in Bezug auf einen Bau, nicht wahr? Christus der Eckstein, Christus das Fundament. Wir sollen uns bauen lassen, wie als Steine. Also alles deutet hier so auf ein Gebäude hin. Und wenn wir auf die Offenbarung jetzt lesen, dann fällt uns auch auf, es sind oft Gebäude oder Städte genannt, die aber dann, wenn wir genauer hinschauen, Menschen beschreiben oder Personengruppen. Nehmen wir eine weitere Stelle, Johannes 2, 18 bis 22. Die Juden nun antworteten und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du dies tust? Er hatte vorher eben diese Verkäufer aus dem Tempel ausgetrieben, also den Tempel gereinigt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Jesus deutet hier also darauf hin, dass der irdische Tempel abgebrochen wird und sein Leib stattdessen den wahren Tempel ausmacht. Und ich erwähne nur die Stellen, die könnt ihr euch notieren. Ich werde sie jetzt nicht vorlesen. 1. Korinther 12 und Epheser 3 und Epheser 5 bezeichnet Paulus die Gemeinde als den Leib Christi und er ist das Haupt. Also jeder Einzelne in der Gemeinde ist ein Glied des Leibes Jesu und sein Leib ist der Tempel. Eine weitere Stelle, 1. Korinther 3, Vers 16 und 17, da wird es nochmal deutlicher. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Nicht? Wir finden hier eigentlich eine recht klare Beschreibung des endzeitlichen Tempels. Und wie Uli heute schon richtig sagte, die Endzeit hat begonnen mit dem Kommen Jesu auf diese Erde. Und damit hat auch die Gemeinde Jesu begonnen. Und damit wurde auch dieser Tempel oder wird auch dieser Tempel gebaut, nämlich die Gemeinde. Und dass in Hesekiel die Gemeinde herrlicher und größer, beziehungsweise der Tempel da herrlicher und größer dargestellt wird, wie alle Tempel davor, beschreibt, dass die Gemeinde als Tempel herrlicher ist als jegliche Tempel in Stein, die es vorher gab. Wenn es jetzt um die Gemeinde geht, bei dem Tempel und nicht um ein Bauwerk, was wir in Offenbarung 11 hier sehen. Was heißt denn jetzt das Ausmessen? Auch hier finden wir eine Parallele zu den Propheten. Wir wissen ja, die Offenbarung lehnt sich sehr stark an die Propheten an. Und wir finden eine Erklärung in Sacharja 2, 5 bis 9. Da wird nämlich auch etwas ausgemessen. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, ein Mann, der hatte in seiner Hand eine Messschnur. Und ich sagte, wohin gehst du? Und er sprach zu mir, Jerusalem zu messen, um zu sehen, wie groß seine Breite und wie groß seine Länge ist. Und siehe, als der Engel, der mit mir redete, herausging, da ging ein anderer Engel heraus ihm entgegen. Und er sprach zu ihm, lauf, rede zu diesem jungen Mann. Eine offene Stadt wird Jerusalem bleiben, wegen der Menge an Menschen und Vieh in seiner Mitte. Und ich selbst werde ihm ringsherum eine feurige Mauer sein, spricht der Herr, und ich werde zur Herrlichkeit in seiner Mitte sein. Jerusalem in diesem Falle wird ausgemessen und in diesem Zusammenhang wird erwähnt, dass Gott selbst eine feurige Mauer um Jerusalem sein wird. Und somit ist dieses Ausmessen immer wieder ein Hinweis darauf, dass das, was ausgemessen ist, unter den Schutz Gottes gestellt wird. Es gibt noch einen weiteren Hinweis, und zwar direkt in unserem Text, nämlich im 2. Vers, Offenbarung 11, 2, da heißt es nämlich, und den Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus und miss ihn nicht, denn er ist den Nationen gegeben worden und sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate. Das, was nicht ausgemessen wird, wird zertreten, weil es nicht geschützt ist. Dieser Schutz, den wir genießen dürfen als Tempel Gottes, den hat auch Paulus wunderbar beschrieben. Und ja, das Schöne ist, heute wurde der Text schon gelesen, aber wir schauen es uns noch einmal an, nämlich aus Römer 8, 38 bis 39. Paulus fasst das da so zusammen. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus ist, unserem Herrn. Es sind so starke Worte. Aber genau das ist hier gemeint in Offenbarung 11, Vers 1, wo der Tempel ausgemessen wird. Diejenigen, die darin anbeten, sind geistlich geschützt. Das heißt, nichts und niemand kann sie trennen von Christus. Wir sehen auch, dass der Altar speziell erwähnt wird. Von dem Altar haben wir ja schon einiges gehört, nicht wahr? Auf dem Altar werden die Gebete der Heiligen dargebracht. Also gibt uns das noch einen weiteren Einblick. Geistlich sind wir geschützt, aber der Teufel und seine böse Macht kann auch die Gebete nicht verhindern, der Kinder Gottes. Sie steigen auf zu Gott. Diese Verbindung zu Gott ist gesichert. Was hat es jetzt aber mit diesem Vorhof auf sich? Steht geschrieben, dieser Vorhof des Tempels soll nicht ausgemessen, also nicht geschützt werden. Und er wird 42 Monate von den Feinden Jesu zertreten. Auffällig ist jetzt hier, dass hier ein Begriff fällt, die heilige Stadt. Also erstmal ist die Rede vom Vorhof, dann heißt es, die heilige Stadt wird zertreten. Was ist denn jetzt die heilige Stadt? Ich hatte vorhin schon gesagt, in der Offenbarung werden Städte und Gebäude in der Regel auf Personen bezogen. Deshalb müssen wir uns die Frage stellen. Und das ist tatsächlich ein sehr schwieriger Vers und wie man erwarten kann, gibt es da mindestens 5 Ansichten darüber, was dieses zu bedeuten hat. Wenn ich euch alle 5 jetzt darlege, dann sind wir vielleicht nachher noch mehr durcheinander als vorher. Deswegen haben wir uns auch gemeinsam, auch hier als Brüder zusammengesetzt und haben einfach geschaut, was ist die plausibelste Deutung? Welche Deutung beachtet den ganzen Kontext der Bibel am meisten? Ja. Wenn wir nämlich auf den kompletten Kontext der Offenbarung, der Lehren Jesu und der Apostel eingehen, wird schnell klar, dass die Gemeinde zwar geistlich geschützt, irdisch bzw. körperlich aber Not, Verfolgung und Trübsal erleiden muss. Durch die ganze Schrift hindurch zieht sich diese Wahrheit. Betrachtet man die Kirchengeschichte, wird deutlich, wie grausam zum Beispiel ein Kaiser Nero die Gemeinde zertreten hat, verfolgt hat. Dass es bei dem Vorhof um die leibliche Gemeinde Jesu geht, wird auch durch die Bezeichnung, wie ich schon erwähnt habe, heilige Stadt deutlich. In der Offenbarung finden wir eben gerade diesen Begriff an einer anderen Stelle noch einmal in Bezug auf die Gemeinde, und zwar in Offenbarung 21, Verse 2 bis 3. Schlag das mal auf. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Die heilige Stadt ist das neue Jerusalem, und das neue Jerusalem bezeichnet die erlöste Gemeinde. Also gerade dieser Begriff hier, die heilige Stadt, bringt sehr viel Licht rein in diesen Vers, dass es hier nicht in erster Linie um das irdische Jerusalem dort geht, das 17 nach Christus zerstört wird, obwohl man auch da sagen muss, diese Zerstörung Jerusalem 70 nach Christus war auch eine Teilerfüllung dieser Prophetie, weil auch Jesus darauf hinweist. Aber in erster Linie muss man sehen, dass hier 2 Bilder parallel dargestellt werden. Einmal ist die Gemeinde der Tempel, Es bezeichnet die geistliche Gemeinde, die geschützt ist, wo der Teufel nicht dran kann, quasi unser Inneres, unser Herz. Und der Vorhof, als die heilige Stadt bezeichnet, ist die Gemeinde, die irdische Gemeinde, die leibliche Gemeinde. Und es gibt jetzt eine Zeit von 42 Monaten, wo Gott es tatsächlich den Feinden erlaubt, die Gemeinde zu verfolgen und ihnen zuzusetzen, bis hin zum Tod. Wir wissen, wie viele Märtyrer gestorben sind, weil sie Christus bekannt haben, weil sie diesen Auftrag wahrgenommen haben, das Evangelium weiterzugeben. Diese Zahl taucht in der Offenbarung zuerst, aber nicht zuletzt in diesem Kapitel auf. Also diese Zahl, die wird uns noch einige Mal beschäftigen. Wir wissen ja, dass die Offenbarung immer so besondere Zahlen hat, die auffällig sind, ne? Besonders die 7 oder auch die 4. Und jetzt kommen wir zu der 42. Wieso 42? Ne? In den Gemeinden in Kleinasien war diese Zahl nicht unbekannt. Sie taucht zuerst, nämlich in Daniel 7, dann in Kapitel 9 und Kapitel 12 auf. Also im Danielbuch wird diese Zahl öfter genannt, nur etwas anders beschrieben, und zwar als eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Boah, da muss das so kompliziert sein, ne? Eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit sind 3,5 Zeiten, richtig? Und diese Zeitangabe, die ist darauf zurückzuführen auf einen halben Sabbatjahr-Zyklus. Hat man eben eine bestimmte, ich sag mal, Angabe gehabt, und das war in Zeiten. Umgerechnet ist dieser halbe Sabbatjahrzyklus 42 Monate oder 3,5 Jahre. Und Daniel verwendet diese Zeitspanne auf eine Drangsalszeit und deutet sie auf eine Drangsalszeit des Volkes Gottes. Also schon damals in Daniel offenbart Gott ihm, dass die Gemeinde 3,5 Jahre lang, 42 Monate, durch eine Drangsal hindurchgeht. Das Volk Israel als Vorschattung auf die Gemeinde, und das wird jetzt interessant, hatte auf ihrer Wanderung ins gelobte Land 42 Etappen zu bewältigen. Sie waren ungefähr 42 Jahre unterwegs bis zur Landeinnahme. Und was ich eben noch prägender finde oder noch interessanter finde, ist das öffentliche Wirken Jesu auf dieser Erde umfasste, ihr ahnt es, 3,5 Jahre. Und wenn wir einfach das Leben Jesu mal betrachten, schon kurz nach seiner Geburt wurde er verfolgt, nicht wahr? Herodes wollte ihn töten. Er musste, seine Eltern mussten nach Ägypten fliehen. Und so geht das die ganze Zeit weiter. Das Wirken Jesu kann nicht aufgehalten werden. Er bringt seinen Auftrag zu Ende, aber über die ganze Zeit hinweg wird er drangsaliert, wird er verfolgt, wird er auf Schritt und Tritt beobachtet, ihm werden Fallen gestellt, ihm werden böse und falsche Beschuldigungen nachgesagt, bis hin, dass man ihn am Kreuz dort tötet. Und das Leben Jesu ist das beste Vorbild, auf was sich die Gemeinde einstellen soll. Jesus sagt, haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Geschunden und doch geschützt. So habe ich ja den ersten Punkt genannt, ja. Seit dem ersten Kommen Jesu wird seine Gemeinde wie auch ihr Herr und Meister verfolgt und ermordet. Dies wird so lange anhalten, bis auch die vorgesehene Zeit ihres Wirkens vollendet ist. Aber trotz aller Bedrängnis kann sie nicht von Christus, dem ewigen Herrn, getrennt werden. Das können wir einmal so zusammenfassend einmal zu diesen beiden Versen festhalten. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ich habe ihn beschrieben mit, der Auftrag der Gemeinde wird vollendet. In der nächsten Vision, es kommt eine neue Vision, und zwar im Vers 3. Lass uns erstmal Vers 3 und 4 lesen, in Offenbarung 11. Und ich werde meinen zwei Zeugen Vollmacht geben, und sie werden 1260 Tage weissagen, mit Sacktuch bekleidet. Diese, also die Zeugen, sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Also hier jetzt ab Vers 3 wird uns der Auftrag der Gemeinde erklärt. In diesem Abschnitt werden uns jetzt zwei Zeugen vorgestellt, die auch als Ölbäume bezeichnet werden. Zwei Zeugen, das eine Bild, zwei Ölbäume, die ein und dieselben Zeugen beschreiben. Und dieses Bild ist tatsächlich sehr facettenreich. Die Leuchter sind uns ja schon in Kapitel 1, Vers 20 begegnet. Da steht der Leuchter für die Gemeinde. Die Gemeinde, jede Gemeinde wird als Leuchter bezeichnet. Und es wird sinnbildlich dort die sieben Leuchtern der Gemeinde Kleinasiens werden sinnbildlich für alle Gemeinden Jesu genommen. Alle sind Leuchter in Gottes Augen. Diese Flamme, die dort brennt, diese Flamme ist das Wort Gottes. Das Feuer des Wortes Gottes. Zum einen, wie ich schon früher mal erwähnt habe, spricht Feuer von einem Gericht, aber von einer Läuterung. Und es bringt auch Licht, wie wir hier sehen. Ja? Das Wort Gottes ist Licht. Das Wort Gottes ist aber auch Feuer, das läutert. Aber auch für diejenigen, die es ablehnen, Feuer, das richtet. Das Bild vom Ölbaum wiederum stammt aus Sacharja 4. Ich werde das jetzt nicht vorlesen, das ist ein etwas längerer Text. Dort werden nämlich zwei Ölbäume mit Serubabel und Joshua als die Gesalbten des Herrn beschrieben. Diese beiden sollten damals den Tempel aufbauen und den Gottesdienst leiten. Also die zwei Ölbäume werden auch gleichzeitig als, sind wieder Personen, die damit verglichen werden. Joshua und Serubabel, Serubabel der König, Joshua der Hohepriester. Und die beiden sollen den Tempel wieder aufbauen, den Gottesdienst wieder dort einführen. Und sie werden als die Gesalbten bezeichnet. Also im Hintergrund des Alten, auch des Neuen Testamentes, werden zudem zwei Zeugen immer als die Mindestzahl eines glaubhaften oder eines beglaubigten Zeugnisses gefordert. Also wir sehen hier zwei Zeugen. Zwei Zeugen, warum zwei? Ein Zeugnis muss bestätigt sein. Und wer das zu Hause nachlesen will, 5. Mose 19, Vers 15 oder Matthäus 18, Vers 16 und auch 1. Timotheus 5, Vers 19, überall wird gesagt, zwei oder drei Zeugen sind erforderlich, um ein glaubhaftes Zeugnis weiterzugeben oder um dem Vertrauen zu schenken. Ja? So, diese zwei Zeugen jetzt, die hier in der Offenbarung beschrieben werden, ähnlich denen wie in Sacharja, sind bekleidet mit Sacktuch. Ich sagte schon, facettenreiches Bild, ne? Lauter Details. Welche Bedeutung hat ein Sacktuch? Das heißt, könnt ihr das vielleicht vorstellen, kennt das vielleicht heute noch so von Kartoffelsäcken, diese Jutesäcke, diese kratzigen, unangenehmen, die haben sie sich angezogen. Sacktuch finden wir nämlich auch in einer Geschichte wieder, wo Jona nach Ninive geht und dort das Gericht predigt. Dann lesen wir, dass die Einwohner dort aufgeschreckt wurden durch die Gerichtsbotschaft, Buße taten und dieses zeigten, indem sie Sacktuch anlegten. Also steht Sacktuch für gewisserweise für Trauer, für vielleicht Entsetzen, für Demütigung. Was man auch früher dann gemacht hat, ist, dass man sein Obergewand zerrissen hat, wenn man sehr bestürzt war. Deswegen lesen wir oft bei den Propheten, dass sie mit entweder zerrissenen Kleidern oder mit Sacktuch angetan die Botschaft weitergaben. Was hat es damit auf sich? Wir wurden letztes Mal schon darauf hingewiesen, dass diejenigen, die die Botschaft Gottes weitergeben, wir können das auch besonders gut an Paulus sehen, sie sind auf der einen Seite erfüllt mit dieser Botschaft und sie wollen sie auch weitergeben. Sie wollen, dass Gott sein Reich aufrichtet und das Böse bestraft. Aber sie sind erschrocken und bestürzt darüber, dass die Menschen nicht Buße tun, das Evangelium nicht annehmen. Und sie wissen, dass diese Menschen, die sie jetzt vor sich haben, einmal dieses Gericht erleben müssen. Das ist etwas, was einem im Herzen wehtut. Das ist wieder diese Buchrolle, die im Magen dort so bitter ist. Es kann doch nicht sein, dass du dich jetzt gegen Gott auflehnst und dann diesem Gericht verfallen bist. Das sollte die richtige Einstellung eines Propheten, eines Predigers, eines Vaters, eines Verkündigers sein. Er sollte Leid tragen um diejenigen, die sagen, danke brauche ich nicht. Weil sie wissen, dass Gott sein Gericht ganz sicher über sie bringen wird, wenn sie nicht umkehren. Und diese Zeugen bringen auf der einen Seite die Gerichtsbotschaft, aber auf der anderen Seite trauern sie auch um die vielen Menschen, die verloren gehen. Und hier fällt jetzt wieder eine Zahl, diesmal in Tagen, 1260 Tage. Das ist die Zeit, in der sie wirken, in der sie ihr Zeugnis weitergeben. Hier muss man natürlich wissen, dass in der Antike die Monate gleichmäßig mit 30 Tagen berechnet wurden und somit 360 Tage ein Jahr ergab. 1260 Tage sind 3,5 Jahre. Also es geht um die eine und dieselbe Zeitspanne. Natürlich stellt sich die Frage, warum wird in dieser Version oder warum beschreibt Johannes das mal als Monate und mal als Tage? Ein kleines Detail, das jetzt vielleicht nicht so wichtig ist, aber interessant. Dann, wenn es um das Leiden geht, wenn der Fokus darauf liegt, dann nimmt Johannes die Zahl 42 Monate. Wenn es um das Zeugnis des Evangeliums geht, um das Wirken der Gemeinde, dann nimmt er 2260 Tage. So dass er auch durch diese Zahlenangaben so ein bisschen beides auseinanderhält. Also es ist nur wichtig hier festzuhalten, es geht um dieselbe Zeit. Die Zeit, wo die Gemeinde unterdrückt wird und verfolgt wird, das ist auch die Zeit, wo sie ständig das Zeugnis des Evangeliums und das Gericht verkündigt. Wo sie ihr Zeugnis in die Welt hinausträgt. Ja, lass uns mal die Verse 3 und 4 zusammenfassen. Die zwei Zeugen stehen stellvertretend für die Gemeinde Jesu. Sie haben die Salbung des Heiligen Geistes, der ihnen Vollmacht gibt, ein gültiges Zeugnis weiterzugeben. Es ist das Licht des Wortes Gottes, das seine Herrschaft, aber auch sein Gericht ankündigt und zur Buße aufruft. Auch wenn es das Gebet der Gemeinde ist, dass die Herrschaft Christi endlich vollendet wird, ist sie erschüttert über das schreckliche Gericht, das über die gottlose Welt hereinbrechen wird, weil sie nicht Buße tun. Gehen wir jetzt mal weiter zu den Vers 5 und 6. Ich lese den Text. Und wenn jemand ihnen schaden will, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen schaden will, muss er ebenso getötet werden. Diese haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle. Und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie nur wollen. In den Versen 5 und 6 verdeutlicht die Vision, dass das Zeugnis des Evangeliums und die Ankündigung des Gerichts von niemand verhindert werden kann, bis zu dem von Gott festgesetzten Zeitpunkt. So könnte man es ganz kurz zusammenfassen, ja, diese Verse. Jesus gibt in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, 14 auch einen Hinweis darauf. Das lassen uns mal wieder lesen. Matthäus 24, 14. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Kurz zusammengefasst, aber Jesus bringt es hier auf den Punkt, was die Aufgabe dieser zwei Zeugen ist oder was die Aufgabe der Gemeinde ist. Die Zeugen stehen jetzt für die Gemeinde, ich werde jetzt einfach mal immer dafür auch die Gemeinde erwähnen. Das Wort Gottes, das Zeugnis des Wortes Gottes soll gepredigt werden, bis zu einem Zeitpunkt, den Gott bestimmt hat, Und dann wird das Ende kommen. Die Feinde Gottes, die sich direkt oder indirekt dem Zeugnis entgegensetzen, werden mit Plagen gestraft. So, die hier aufgeführten Plagen erinnern woran? Ist euch aufgefallen? Wir haben die Rede ist hier wieder von zwei Zeugen und es fallen zwei Personen im Alten Testament auf die diese Plagen, die hier erwähnt werden, ganz gut zutreffen. Wer hat den Himmel 3,5 Jahre verschlossen? Elia. Elia betete und 3,5 Jahre fiel kein Regen. Und wer ließ den, ich weiß schon was verraten, wer ließ das Wasser zu Blut werden? Mose bei den Plagen dort in Ägypten. Also hier werden uns typologisch Mose und Elia genannt als die Zeugen, die die Botschaft Gottes weitergaben. In beiden Fällen, sowohl bei Elia als auch bei Mose, wurde ihre Botschaft abgelehnt. Man hat sich dem widersetzt, massiv. Die Folge war eine Plage, ein Gericht Gottes. Deswegen hier ist nicht wörtlich gemeint, dass wenn wir als Gemeinde das Wort Gottes weitergeben und jemand hört nicht drauf, dass dann, wenn sie ihren Wasserhahn aufmacht, dass dann Blut rauskommt, ja? Sondern hier ist gemeint, sie müssen damit rechnen, wenn sie das Evangelium ablehnen, dass das Gericht Gottes sie treffen wird. Und dass eine Dürre, das heißt der Entzug von Lebensgrundlagen, von wichtigen Lebensgrundlagen, die wir auch schon in den ersten 4 Posaunen beschrieben bekommen haben, auch eintreten. Ja, wir haben ja gehört, dass die Lebensgrundlagen Wasser, Land, Luft, Meer, überall werden die Gerichte Gottes, vorläufige Gerichte und begrenzte Gerichte, ausgeschüttet. Als Folge des Ungehorsams Gott gegenüber. Und wenn wir uns einfach nur mal so ein bisschen hineinversetzen in die letzten Tausende von Jahren, werden wir feststellen, ja, es hat immer wieder diese Gerichte Gottes gegeben, wo die Lebensgrundlagen von Gott entrissen wurden und Gott rüttelt damit die gottlose Menschen auf, um ihnen zu zeigen, wenn ihr jetzt nicht Buße tut, wird das endgültige Gericht euch in den ewigen Tod bringen. Und somit kann man eben verstehen, auch diese Zeugen, sie bringen das Evangelium weiter und das ist ihr Auftrag. Und jetzt kommt es auf die Hörer an, wie gehen sie damit um? Nehmen sie es an, tun sie Buße, wie dort die Menschen in Ninive. Werden sie vor dem Gericht verschont? Wir wissen, Jona, der wollte das gerne sehen, wie Gott jetzt sein Gericht über Ninive ausbreitet, ja. Und es steht geschrieben, Gott gereute es und er brachte das Gericht nicht. Da, wo die Menschen Buße tun, da richtet Gott sie nicht. Da, wo sie aber in ihrem Unglauben verharren, müssen sie mit dem Gericht rechnen. Dann sehen wir auch, dass hier nochmal explizit auch erwähnt wird, dass diejenigen, die den Zeugen schaden wollen, die es verhindern wollen, dass sie sterben müssen. Weil Feuer aus dem Mund der Zeugen hervorgeht. Und uns ist ja auch klar, dass wenn wir das Evangelium weitergeben, ja, und jemand will uns daran hindern, dass der nicht durch einen Feuerstrahl wie vor einem Drachen dann niedergestreckt wird. Aber das, was wir sagen, die Botschaft, die hat dieses Potenzial, die hat wiederum dieses Feuer. Was macht Feuer? Was habe ich gesagt? Es richtet und es läutert. Es bringt Klarheit. Wer eben sich dadurch zurechtbringen lässt, der Botschaft, die die Gemeinde verkündet, sie werden gerettet. Diejenigen, die das verhindern wollen, werden durch das Gericht Gottes niedergestreckt. Also hier ist nicht die Gemeinde diejenige, die hier handelt, obwohl das in diesem Bild so dargestellt wird. Aber genauso wie damals Elia nicht selber gehandelt hat, er konnte den Himmel nicht verschließen, aber er hat gebetet und Gott hat es getan. Genauso Mose, er konnte nicht das Wasser zu Blut machen, aber er war der sichtbar Handelnde in Gottes Auftrag. So ist auch die Gemeinde, die sichtbar Handelnde im Gottes Auftrag, die das Evangelium und das Gericht Gottes zu verkündigen, damit die Menschen sich entscheiden für oder gegen Gott. Also können wir auch hier sehen, dass dieser Auftrag, den wir haben, so wichtig ist. Gott will nicht Menschen retten durch irgendeine Erscheinung, die man irgendwie nachts irgendwo hat, auch wenn er das tut und auch tun kann. Er möchte uns als seine Gemeinde dazu gebrauchen, treue Zeugen zu sein. Da, wo wir uns befinden, das Zeugnis weiterzugeben. Und wir werden es erleben, dass wir ausgelacht werden, dass man uns sogar angreift. Ja, wenn wir sehen, viele Christen, die sogar ihr Leben lassen mussten, die verfolgt und gequält wurden, mit dem einen Ziel loszulassen von diesem Zeugnis, aufzuhören mit diesem Zeugnis. Und wir dürfen uns auf dieses Wort hier besinnen, wenn wir in so eine Situation kommen. Momentan kennen wir das nur vielleicht ansatzweise, dass man uns vielleicht auslacht oder vielleicht mobbt oder belächelt oder beschimpft. Ja? Aber wenn die Zeit kommen sollte, wenn Gott es vorgesehen hat, auch für uns hier, die wir heute sitzen, dass wir dafür richtig in die Mangel genommen werden, dann dürfen wir uns auf diesen Text zurückbesinnen und dürfen wissen, wir sind geschützt in Gott. Sie können unser Leben nehmen, aber nicht das ewige Leben. Unser irdisches Leben können Sie antasten. Das ewige Leben können Sie nicht nehmen. Und das gerechte Gericht Gottes wird Sie treffen. Gott wird Gerechtigkeit wiederherstellen. Und als Ermutigung möchte ich eben einen Vers mitgeben, den wir in Johannes 9, Vers 4 finden. Er leitet so ein bisschen über zu dem, was dann das nächste Mal folgt. Da sagt Jesus, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Wir werden nächstes Mal hören, dass es eine Zeit geben wird, auch für die Gemeinde, wo sie nicht mehr wirken kann. Deshalb heißt es, heute, wo wir die Gelegenheit haben, sollen wir die freimachende Botschaft den Menschen verkündigen, damit sie nicht diesem ewigen Gericht verfallen. Lasst uns darum beten, dass Gott uns zeigt, wie und wo wir dieses Zeugnis weitergeben sollen. Amen.